aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gern mit dir über Elternwünsche sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Pumpkin Organics. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Ich habe mir jetzt spontan das Wort Elternwünsche aus der Nase gezogen. Wir wollten ja darüber sprechen, ich nenne es jetzt mal Geschlechterwunsch, oder? Mhm. Also dieses Thema, wie man damit umgeht, dass man sich das Geschlecht seines oder seiner Kinder wünscht oder da Vorstellungen hat. Und Hintergrund war ja, es hat uns eine Hörerin geschrieben und dann haben wir gedacht, das wäre doch vielleicht mal eine Folge. Und sie schrieb eben mit der Frage, wie man bei abgeschlossener Familienplanung halt damit umgeht, dass man nie eine Tochter bzw. einen Sohn haben wird. Und ob ich nicht mal was dazu sagen könnte, weil ich ja zwei Söhne habe. So, da sind wir. Genau. Ja. Sie wünschen, wir spielen.
Ja, das ist ein Thema, das mir jedenfalls total häufig begegnet bei Eltern, dass insbesondere viele Mütter, mit denen ich spreche, schon äußern, dass sie ein bestimmtes inneres Bild haben von der Familie, die sie mal haben wollen. Und dass für sehr, sehr viele Frauen nach meinem Empfinden das relativ hoch rankt, dieses, ich will mindestens eine Tochter haben, ne? Und das ist dann wirklich oft so ein Thema. Viele Eltern machen sich ja schon vorher Gedanken, wir wollen mal zwei Kinder haben oder wir wollen ein Kind haben oder wir wollen drei Kinder haben. Und das ändert sich natürlich auch manchmal nochmal im Lauf der Zeit, aber was ich relativ häufig erlebe, so ein klassisches Beispiel ist, Eltern haben sich darauf geeinigt, wir wollen zwei Kinder und die Frau zumindest denkt für sich, davon soll bitte eins ein Mädchen sein. Und dann wird sie schwanger, erstes Kind, große Freude, erfahrt beim Frauenarzt oder bei der Frauenärztin, es ist ein Junge. Und dann sind die Eltern so ein bisschen so, aber okay, wir haben ja noch eine zweite Chance sozusagen. Ja, freuen sich voll und haben voll viel Spaß an ihrem Jungen. Und dann kriegen sie irgendwie ein paar Jahre später ein zweites Kind. Und dann ist so eine Anspannung echt da zu sagen, das ist sozusagen jetzt unser Shot. Und wenn es dann heißt, wieder ein Junge, gibt es wirklich manchmal Frauen, die da richtig ein bisschen in so ein Tief rutschen. Und natürlich betonen dann immer all diese Frauen, ich liebe mein Kind über alles. Ich würde meinen Sohn niemals eintauschen wollen. Meine Söhne sind toll. Ich liebe es, eine Jungsmama zu sein. Das kommt immer sofort dazu. Und trotzdem ist da oft so ein, aber ich werde mich immer fragen, wie das gewesen wäre, eine Tochter zu haben und so ein Gefühl von Abschied nehmen von bestimmten Erfahrungen, Erlebnissen, ne? Emotionalen Verbindungsmöglichkeiten, wo dann doch gesellschaftlich manchmal so ein Bild vorherrscht, das ist so ein Mutter-Tochter-Ding. So. Und das begegnet mir einfach relativ oft. Ich kann sagen, aus eigener Erfahrung da nicht so viel mitreden, weil ich ja selbst als allererstes Kind eine Tochter geboren habe sozusagen und dann sofort so dieses Mutter-Tochter-Ding gleich schon mal hatte. Aber ich erinnere mich auch, dass ich tatsächlich, bevor ich überhaupt Kinder hatte, über dieses Thema auch immer nachgedacht habe, dieses ich würde schon auch gerne eine Tochter haben. Also ich will ja mehrere Kinder, das wird dann schon hinhauen. Ja, aber so ein bisschen dieses Gefühl, ich will nicht nur Jungs. Und ich finde das im Nachhinein total seltsam, woher diese Zuschreibung kam, was ich da aufgenommen hatte in mir. Weißt du, was ich meine?
Ja, und auch dieses, ich finde es schon interessant, dass du beschreibst. Ich finde, wenn Leute gleich so reflexartig reagieren, dann kann das ja manchmal ein Ausdruck von ihrem Inneren oder auch von dem sein, dass sie das schon so oft gehört haben. Ne? Also, dass jemand sagt, oh Mann, sie Arme, ja, keine Ahnung, sieben Jungs, das muss doch schrecklich sein. Oder so, dass man das ja gleich irgendwie den Wind aus diesen Segeln nehmen muss. Das ist spannend. Und ist das auch andersrum? Also, du sagst, das ist für dich der wahrgenommene Klassiker, also das ist jetzt natürlich irgendwie die Imlaustatistik, ist es sozusagen Mütter, die über eine Tochter fantasieren. Ja? So.
Ich habe natürlich deutlich weniger direkten Kontakt mit Vätern, weil die mir einfach viel, viel weniger schreiben. Aber es ist tatsächlich so, dass ich da auch mal was drüber gelesen habe, dass mittlerweile auch tatsächlich viele Väter beim Thema Wunschgeschlecht eine Tochter angeben. Also dieses alte Bild vom, ich will einen Stammhalter großziehen, so, das ist ziemlich weit in den Hintergrund gerückt bei vielen Familien. Und es gibt tatsächlich auch viele Väter, die eine sehr positive Vorstellung davon haben, wie es wäre, sozusagen ein Mädchenpapa zu sein, ja. Mhm. Und da sind wir ganz, ganz schnell auch wirklich in einem sehr klischeehaften Bereich, ja, dass dann die Väter, mit denen ich darüber gesprochen habe, teilweise so Sachen sagen wie, es gibt doch nichts Süßeres als ein kleines Mädchen, das seinen Vater heiraten will und es ist doch so süß, so eine kleine Prinzessin. Oh. Und also, das geht dann auch sehr schnell in relativ, stereotype Rollenbilder rein. Und es ist so, dass mir relativ viele, sowohl Väter als auch Mütter, erzählt haben, dass sie das Gefühl haben, in unserer heutigen Gesellschaft, in der wir leben, ist es sozusagen leichter, eine Tochter großzuziehen als einen Sohn. Also da kommen immer wieder so Argumente im Sinne von, für Mädchen gibt es eine unglaubliche Bandbreite an Rollenbildern. Mädchen können alles sein, Mädchen können Tomboys sein, Mädchen können Prinzessinnen sein, so. Und Mädchen sind cool und Mädchen sind tough und Mädchen reißen was. Und bei Jungs muss man immer aufpassen, dass sie nicht Amokläufer werden. Also das ist wirklich so eine Zuschreibung, dass man dann oft eben Männlichkeit auch schnell assoziiert mit Problemkindern, Kindern, die eine Gewaltproblematik haben, Jungs sind schlechter in der Schule, Jungs machen mehr Ärger. Also da ist dann wirklich manchmal so eine ganz seltsame Brechung in der Linse drin, als wären sozusagen all die Probleme, vor denen man sich vielleicht fürchtet im Laufe der Elternschaft, bei einem Jungen ein wahrscheinlicheres Szenario als bei einem Mädchen, weil Mädchen dann doch auch oft einfach noch als so ein bisschen braver, sozialer, empathischer gelten.
Geil, sind da viele Themen drin. Also eins nach dem anderen, oder? Es ist spannend. Also zunächst du sagst, also die Mehrzahl, sagen wir hierzulande oder europaweit oder wie auch immer, wünscht sich inzwischen eher eine Tochter.
Ja. Also da habe ich auch tatsächlich mal Zahlen zugelesen. Ich habe die jetzt sinnigerweise nicht sofort griffbereit. Ja. Aber ich hatte damals sowas gelesen, dass tatsächlich 80% von werdenden Eltern, wenn man die spontan fragt, wenn ihr euch jetzt ein Geschlecht aussuchen könntet, was würdet ihr nehmen, eine Tochter nehmen würden.
Okay. Ja, also so genau Bauchgefühl empirisch würde ich auch sagen, das hat sich dann doch deutlich zu Generationen vor uns verschoben. Ne? Mhm. Also dieses, ich glaube bei Stammhalter, das ist schon inzwischen, glaube ich, ein ziemlicher Cringe-Begriff. Also ich kann mir das gar nicht so vorstellen, ob wirklich jemand noch sagt, also diese Dynastie muss weitergehen. Also jetzt mal ausgenommen von wirklichen Dynastien oder so. Aber dass sich das so weit verschiebt, das hätte ich jetzt auch nicht, hätte ich nicht getippt. Ich hätte auch so eine klassische 60-40-Verteilung zugunsten der Jungs getippt, muss ich schon sagen.
Ja. Das heißt, so. In deinem sozialen Umfeld oder so, also ist dir das weniger begegnet, was ich dir jetzt alles gerade so erzählt habe?
Also sozusagen das eindeutige sich ein Mädchen wünschen, also ich habe mit meinen Freunden, Bekannten nicht wirklich, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da 10 Gespräche zum Thema und was soll es denn sein oder so geführt habe. Shit, verpasst, werde ich nachholen. Und ansonsten hänge ich halt sehr an diesen Stereotypen fest, aber das ist für mich eigentlich schon der zweite Schritt, ja, also was du vorhin sagtest, so diese Väter, die dann ihre Töchter so vergöttern oder so dieses meine Mädels und man dann nicht genau weiß, meinst du jetzt deine Frau oder meinst du jetzt deine Tochter oder nee, sind nämlich beide gemeint. Ja. Also das stellt mir dann manchmal so ein bisschen so ein kleines Fragezeichen über den Kopf. Also ne, dieses Kokettieren mit diesen unterschiedlichen Beziehungen. Aber bei mir ist es ja erst noch am Anfang diese Frage, ja, wie geht man denn damit um? Also das erste Kind kommt unter, ne, wir können ja auch davon ausgehen, die Familienplanung ist ja auch bei einem Kind bei vielen Leuten abgeschlossen und es ist halt nun mal ein Junge oder es ist halt nun mal ein Mädchen. Wie geht man damit um?
Ja. Ja, also ja, ich denke sogar noch ein bisschen, also mein Gedenken setzt fast noch so ein bisschen früher ein, dass ich denke, woher kommen einfach diese Bilder, dass wir überhaupt uns so schwer damit tun, zu sagen, wir wünschen uns ein Kind. Und dann gucken wir mal. Also warum kommt da dieser krasse Fokus aufs Geschlecht? Ich habe auch eine Freundin, die Frauenärztin ist, die gesagt hat, es gibt quasi fast gar keine Paare mehr, die sich das Geschlecht nicht sagen lassen wollen. Also das ist was, wo sie sagt, das erlebt sie alle halbe Jahr mal noch, dass ein Paar sagt, wir wollen es nicht wissen. Und dass sie sagte, das ist eine ganz starke Tendenz, dass das auch immer wichtiger für viele Leute wird, immer früher, dass immer mehr Schwangere in der 12., 13. Woche sagen, ich muss jetzt wirklich wissen, welches Geschlecht dieses in mir heranwachsende Kind hat, damit ich mich drauf einstellen kann, aber auch, damit ich das Kinderzimmer, die Klamotten, alles, was ich vorbereiten muss, entsprechend darauf hinplanen kann. Es gibt ja auch in den letzten Jahren einen ganz starken Trend, der so aus den USA nach Deutschland geschwappt ist, mit diesen Gender-Reveal-Partys, ne? Also das Gen quasi...
Das kenn kennst ich du nicht.
Die? Sagt dir das was?
Nee, ich bin leider... Nee,
also,
nee, kenne ich nicht. Gender-Reveal-Party.
So ein Trend, dass Eltern im Beisein von Freunden und Familie während einer Feier, während einer Party das biologische Geschlecht ihres ungeborenen Kindes erfahren. Ja? Und da gibt es dann so verschiedene typische Gender-Reveal-Möglichkeiten. Also sowas wie, ja?
Hä? Da kommt der Frauenarzt vorbei?
Nein, ich erkläre es dir.
Bitte, was?
Für alle, die bisher unterm Stein gewohnt haben. Die,
so wie Oliver.
Die Mutter, die werdende Mutter, die schwangere Person geht zu einer Untersuchung und sagt dann, bitte rauskriegen das Geschlecht und es mir nicht sagen, sondern es in einen verschlossenen Umschlag schreiben. Die Frauenarztpraxen sind da mittlerweile voll drauf eingestellt. Und dieser verschlossene Umschlag wird dann einer Person des Vertrauens zugeschickt oder gegeben. Und dann gibt es sozusagen die klassischen Optionen. Entweder diese mit diesem Umschlag betraute Freundin der Familie gibt einen Kuchen, entweder mit rosa oder mit blauer Füllung. Weißt du, mit so einer Sahne-Buttercreme-Füllung in Auftrag und dann schneiden die Eltern auf der Party diesen Kuchen ab und in dem Moment, wo sie praktisch den Kuchen anschneiden, sehen sie rosa oder blau und erfahren das Geschlecht ihres Kindes. Es gibt das auch mit Feuerwerk in rosa oder blau, mit Luftballons in rosa oder blau, mit irgendwelcher Farbe, die irgendwo runterkommt, mit Konfetti, die irgendwo runterkommt. Und das machen richtig, richtig viele Menschen und filmen das dann auch. Und dann ist quasi so dieses, du siehst dann praktisch so ein Paar, das steht dann unter irgendeiner Art, wie nennt man das? Wie heißen diese mexikanischen Dinger für einen Kindergeburtstag?
Wo man so draufhaut, die Dinger.
Ja, ja, genau. Du weißt, was ich meine, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Ja, die stehen dann unter so einem Ding und dann hauen sie da drauf und dann kommt lauter blaues Konfetti. Und es gibt davon ganz, ganz viele Varianten und Videos auch im Netz.
Ach, im Internet.
Du siehst dann halt auch auf den Videos immer die erste Reaktion und es gibt auch so ein eigenes Untergenre von Eltern, die bei so einer Gender-Reveal-Party da eine Torte anschneiden und dann fängt die Mutter an zu weinen, weil es der dritte Junge ist, wie das blaue Icing oder was in dem Kuchen dann praktisch sagt. Und sowas finde ich wirklich sehr, sehr speziell, dass das jetzt in Deutschland so um sich greift.
Okay. Also vielen Dank, ich kam mir gerade so ein bisschen klein vor, so wie wenn wir jemand jetzt irgendwas so... Ach, hast du noch nicht gewusst, was das Internet ist? Also klingt mir nach einem eindeutigen Internetphänomen. Nee, ich gestehe hiermit, ich habe davon noch nie gehört und ich war leider noch nie eingeladen auf einer Gender Reveal Party. Ich hoffe unbedingt, dass sich das noch ändert in meinem Leben. Okay, krass.
Also das ist jetzt wirklich keine Fantasie im Sinne von, ich habe sowas mal gesehen, sondern das ist wirklich was, was ich ganz, ganz viel mitbekomme. Natürlich machen das nicht alle Eltern oder auch nicht alle in der gleichen Weise, aber es ist echt ein Ding geworden. Ich würde sagen, in den letzten 8, 9 Jahren, schon auch gepusht durch soziale Medien, dass so diese Idee des Geschlechtsverkünden sozusagen so ein Ding geworden ist, egal wie genau das dann Menschen zelebrieren. Und das ist doch erstaunlich, dass wir einerseits eine Gesellschaft sind, die, sag ich mal, immer ein komplexeres und offeneres Bild von Geschlecht und Geschlechtlichkeit entwickelt. Und wir sagen mittlerweile, ne, Sex und Gender sind verschiedene Dinge und es gibt nicht nur zwei Geschlechter und man muss jede Person im Laufe ihres Lebens letztlich selbst fragen, wer sie ist. Und dann gleichzeitig verengen wir sozusagen Geschlecht wieder auf Pink und rosa Füllung in der Torte. Weißt du, also klischeehafter geht's irgendwie nicht.
Also es ist eigentlich irgendwie die 50er Jahre 2.0. Ja, total. Also ich bin noch ein bisschen baff. Also das sozusagen am Ende der Pränataldiagnostik dann sowas wieder bei rauskommt. Okay,
ja.
Spannend. Ja, okay. Also bei uns war es so, dass beim ersten Kind hat beim Ultraschall die Ärztin gefragt, ah, jetzt sehe ich was, ungefähr wollen Sie es wissen? Und ich sagte erst nein, meine Frau sagte ja und dann durfte sie das natürlich entscheiden und dann wussten wir, es wird ein Sohn. Und beim zweiten Kind konnten die das nicht sehen. Wir hatten beim ersten Kind so ein bisschen pränataldiagnostische Erfahrungen und beim zweiten haben wir gesagt, okay, solange es keinen Alarm gibt, machen wir nur die drei, die die Kasse zahlt. Ja. Welche Zusatzleistungen man so verkauft kriegt, ist eh erstaunlich in dem Lebensabschnitt. Und da war halt immer so, da lag das Kind halt dann immer gerade so, dass man es nicht sehen konnte. Und dann wussten wir es halt einfach nicht. Wir haben tatsächlich, ja, wie Anno Dunne mal dem Kind dann zwischen die Beine geguckt, als es auf
der
Welt war.
Nach der Geburt, ja.
Genau, ja. Also, insofern, das waren so meine Gender-Reveal-Party-Erfahrungen im eigenen Haushalt. Ja.
Kein Konfetti.
Kein Konfetti, nee. Weißt du, ein Teil von mir sagt natürlich, ja, aber ist es nicht einfach nur dieses, du wartest 10 Monate auf dieses Projekt und du bist irgendwie einfach wahnsinnig, irgendwie ja doch subkutan nervös und angespannt, dass alles gut geht, dass du einfach an jedem Strohhalm ziehst, weißt du, so habe ich noch so ein bisschen überlegt, aber das schwächt, finde ich, nicht das, deine These, wenn ich dich richtig verstanden habe, oder die Frage, warum hängen da so viel Herzen so dran?
Ja. Also ich will das gar niemandem absprechen und wie gesagt, als eine Mutter, die Töchter und Söhne hat, ist es natürlich auch immer leicht zu sagen, ach, das ist doch eigentlich völlig egal. Und ich würde wirklich mittlerweile sagen, dass alle meine Zuschreibungen, die ich innerlich so vorgenommen hatte, im Sinne von, so ist das wahrscheinlich mit Jungs und so ist das wahrscheinlich mit Mädchen, sich bei mir in der Form überhaupt nicht erfüllt haben. Das ist vielleicht so das nächste Thema, so diese Rollenzuschreibungen und wenn die dann eben auch ausbleiben. Ne? Also manchmal denke ich so, wenn dann so diese Prinzessin-Zuschreibungen passieren und dann kommt eine Tochter und die ist aber trotzdem alles andere als eine Prinzessin, dann musst du ja damit auch dann wieder dich auseinandersetzen und schauen, dass du da ganz viele Klischees im Kopf hattest, die sich halt nicht bewahrheitet haben. Aber es ist, genau, ich denke ja immer in dieser Ebene von Wünschen und Bedürfnissen. Ne? Hinter jedem Wunsch stecken unerfüllte Bedürfnisse. Und was sind die Bedürfnisse, die Eltern haben, wenn sie sozusagen einen bestimmten Wunsch nach einem Wunschgeschlecht haben? Und das sind, glaube ich, wirklich, wie du sagst, manchmal auch einfach so eine gewisse Sicherheitsbedürfnisse, zu sagen, dann weiß ich schon mal ein bisschen mehr über dieses Kind, von dem ich noch so wenig weiß und um das ich mir trotzdem Gedanken und Sorgen mache, wo ich hoffe, dass alles gut ist. Und manchmal ist es dann vielleicht leichter, das schon gedanklich mit einem Namen anzusprechen, ne? Oder irgendwie eine Vorstellung zu haben von einem kleinen Jungen oder von einem kleinen Mädchen da. Und gleichzeitig ist es eben schon auch erstaunlich, wie wir dann teilweise schon die Ungeborenen quasi so ein bisschen in zwei Boxen einsortieren in unserer heutigen modernen Zeit, als wäre das quasi so, dass es zwei vorgefertigte Ecken gibt, in die man die Jungs und die Mädchen sortiert und es gibt immer mal wieder so durchaus auch Aufreger, die dann so durchs Internet gepeitscht werden, wo dann jemand irgendwie so eine Anzeige gescreenshottet hat von eBay Kleinanzeigen, wo eine Schwangere schreibt, uns wurde das falsche Geschlecht gesagt, verkaufe ungenutztes Babyzimmer samt Stillkissen und Kinderwagen in Babyblau, wir bekommen jetzt doch eine Tochter, ich muss nochmal alles kaufen in Rosa. So, ne? Also das gibt es gar nicht so selten, dass da wirklich auch einfach dann so eine Vorstellung dahinter steht, man muss wirklich für Mädchen und für Jungs und für Söhne und Töchter sozusagen unterschiedliche Lebenswelten bereithalten und bauen. Und ich erlebe das immer wieder, dass mir Eltern auch sagen, wenn sie mit einem Kind schwanger sind, das ein anderes Geschlecht hat, vermutlich als das Kind, das sie davor hatten. Oh, jetzt ist das sozusagen eine Erlaubnis zum Shoppen. Alles einfach nochmal neu kaufen.
Weißt du, ich denke jetzt gerade, ich muss jetzt leider nochmal eine Schleife drehen.
Ja.
Vielleicht habe ich vorhin einfach zu sehr gelacht über Gender-Reveal-Partys, weil jetzt denke ich gerade so, diese Sorge und diese Freude, die da zusammenkommt im Elternwerden, die zu teilen und die auf eine spielerisch-partyhafte Art irgendwie auch, letztlich geht es ja auch meistens darum, deinen Freundeskreis darauf vorzubereiten, hey, wir werden Eltern, ob ihr wollt oder nicht, die spontanen Barabende haben bald ein Ende und so weiter und so fort. Ja, also dieses Ganze, ob das nicht einfach auch Formen sind von Elternwerdung und ob ich jetzt nicht zu lange gerade so im Kopf so dieses heilig-mythische der Elternschaft beschworen habe. Mm. Weißt du, was ich, wir haben dann mal an anderer Stelle drüber gesprochen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob im Podcast, aber dass ja diese Mutter- und Elternschaft oft so so nach dem Motto, das muss ganz unberührt und ganz natürlich und nur das ist gut, wenn man das so völlig, also maximal globuli und sonst nix, wenn man das so im Urzustand behält. Und eigentlich ist es ja, ich sehe das kritisch und deswegen täte es mir im Nachhinein jetzt plötzlich leid, wenn ich so klang, als hätte ich jemanden, ob ihrer oder seiner Gender Reveal Party oder Baby Shower Party oder was auch immer, beschämt, weil das möchte ich hiermit gar nicht.
Ja.
Mich interessiert trotzdem wie dich sehr der Punkt, warum wir uns als Eltern so dermaßen auf Geschlechter und natürlich noch dazu die Farben hellblau und rosa so festnageln in einer Zeit, in einer Gesellschaft, wo wir das gar nicht unbedingt bräuchten.
Ja. Ja.
Sorry, diese Schleife war mir jetzt irgendwie gerade.
Ja, verstehe ich. Ja, also was ich dir sagen kann, und ich kann dir nicht genau erzählen, woher das kam. Ich war immer, also auch schon als Teenagerin, überzeugt, dass ich überhaupt mal Kinder haben möchte. Das ist ja längst nicht bei allen jungen Mädchen so, aber ich hatte immer so einen inhärenten Kinderwunsch im Sinne von später möchte ich mal eine Familie haben. Und ich habe tatsächlich vor meinem geistigen Auge immer Mädchen gesehen. Und ich weiß noch, dass ich mal als junge Frau ein Interview gelesen habe mit Margot Käßmann, der damaligen, ne, Ratsvorsitzenden von der evangelischen Kirche. Und die hat 4 Töchter und hat so darüber gesprochen, wie sie mit ihren 4 Mädels so im Alltag lebt. Und damals weiß ich noch, dass ich so eine ganz spontane Reaktion hatte, so, das ist ja wohl der Jackpot. 4 Kinder, alles Mädchen, das will ich auch. Ja? Und ich kann dir gar nicht genau sagen, woher das kam, aber es war irgendwie so ein inneres Bild von, in meinem eigenen biografischen Aufwachsen habe ich sehr viel mehr sympathische Frauen und Mädchen, glaube ich, kennengelernt als Jungs und Männer. Also ich hatte auch sehr, sehr nette Männer kennengelernt, aber die waren für mich gefühlt immer eher so die Ausnahme, weißt du, ein Good Guy unter vielen nicht so Good Guys irgendwie. Und ich hatte immer so das Gefühl, viele Dinge, die mir sehr wichtig sind, ne, offene Kommunikation, Empathie, sozial sein, so, das sind alles Dinge, die ich eher so als klassisch weibliche Attribute gelernt und verstanden habe. Und wenn ich sozusagen mich zurückerinnere an mich selber, so mit 14, 15 oder so, weiß ich wirklich noch, dass ich manchmal mich so im Klassenzimmer umguckte und wirklich so dachte, warum eigentlich gibt es Jungs? Also wirklich so im Sinne von, ich fand die so uninspiriert, ich habe deren Lebenswelten nicht verstanden. Mein total eingeschränktes Bild war so, die interessieren sich für lauter uninteressante Sachen, die reden halt über Computerspiele und Fußball und so und die haben überhaupt keine, weißt du, meaningful relationships irgendwie, es geht gar nicht so um die tiefen Dinge des Lebens, die wirken auf mich alle so oberflächlich, die sehen alle genau gleich aus, die haben alle diese uninspirierenden Kurzhaarschnitte, keine Ahnung. Also ich fand die irgendwie total, weiß ich nicht, langweilig. Und das hat sich später natürlich auch partiell geändert, aber es ist trotzdem so ein Ding gewesen, glaube ich, dass ich oft so ein deutlich positiveres Frauen- und Mädchenbild hatte, muss ich ehrlich sagen.
Aber nachdem dieses Jahr heute nicht die Teenager-Folge ist, danke für diese Ausführungen, stellt sich ja trotzdem die Frage, warum du dann sagst, achso, und deswegen sagst du, nee, also das Konzept.
Das Konzept Jungs überzeugt mich nicht.
Überzeugt mich nicht, da baue ich jetzt nicht dran mit. Okay, weil. Okay.
Nee, es war weniger, da baue ich nicht dran mit, als mir war ja schon klar, dass wenn man ein Kind hat oder Kinder hat, dass man mit denen dann sehr viel Zeit verbringen muss auch und auch will natürlich und dass die dann ganz viel da sind. Und dann habe ich einfach immer so gedacht, so, ne, also ich überspitze das jetzt so ein bisschen, aber dann dachte ich so, inspirierende, empathische, soziale, kluge, witzige Mädchen sind doch da objektiv der bessere Team. Als da so einen wortkargen Typen dazwischen zu haben, der nur zocken will, so, weißt du, also wirklich so eine klischeehafte Zuschreibung. Und natürlich ist das Quatsch, ne? Ich bin ja auch mit einem Bruder aufgewachsen, der zum Beispiel überhaupt nicht so war. Aber diesen inneren Zwiespalt irgendwie aufzulösen von so einem negativen Bild auch teilweise von Jungs oder von so einer gewissen Form von Männlichkeit, Das habe ich damals nicht so gehabt. Und wie gesagt, gleichzeitig hatte ich männliche Freunde und hatte dann ja auch meinen Partner und so weiter. Und der war dann halt einfach sozusagen die Ausnahme von der Regel. Und diesen, das war tatsächlich aber dann auch meine innere Brücke, dass ich dann irgendwann so dachte, okay, man kann sich's ja nicht aussuchen. Und ich wünsche mir einfach ein Kind, ich wünsche mir Kinder und wenn ich mal ein Kind habe und es sollte ein Junge sein, dann ist es ja nicht irgendein Junge, sondern es ist ja der Sohn seines Vaters und sein Vater ist ja toll, also wird dann auch der Junge toll sein. Und das war so meine Herangehensweise damals.
Ich bin natürlich, glaube ich, auch klischeehaft männlich sozusagen mit dieser Frage. Also,
du hast dir da gar keine Gedanken drüber gemacht mit 15. Genau,
glaube ich. Ich glaube auch. Also ich wusste schon, dass ich gerne mir Familie wünsche, so.
Ja.
Das ist ja sozusagen, ist ja heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich, dass die jungen Leute wissen, ob sie Kinder haben wollen oder nicht. Aber ich wollte schon Kinder haben. Und als dann klar war, ich werde Vater mit dieser wunderbaren Frau, dann komme, was wolle. Aber sozusagen, ich habe nicht vorher eine theoretische, so sieht Olivers Familie aus. Also so im Sinne von, wie viele Kinder, mit wie vielen Geschwistern bin ich aufgewachsen, wie hätte ich das gerne und bababababam und wie sollen die Geschlechter verteilt werden, also daran erinnere ich mich nicht. Was ich schon merke, um ehrlich zu sein, ist, dass ich habe einen sehr guten Freund, er hat eine Tochter und unter anderem. Und die Tochter hat jetzt ihren ersten Freund und jetzt erzählt er so, wie ihn jetzt da der Freund bei ihnen zu Hause rumhängt. Und dann merke ich so, also so dieses, also ich brauch's nicht unbedingt. Also so dieses, weiß nicht, ob ich so ein guter Tochtervater wäre. Es könnte nämlich sein, dass ich aus, brauchen wir jetzt hier nicht aufdröseln, warum, verschiedenen Gründen dann, glaube ich, relativ streng wäre.
Also so im Sinne von auch protektionistisch einfach. Also ich möchte meine Tochter schützen.
Ja, und das, ich glaube, und das ist ja was, da ist jetzt, glaube ich, die Grenze oder der Verlauf von schützen zu einschränken, zu verbieten.
Kontrollieren,
ich glaube, das ist ja so ein sehr fluides Feld so. Und das hat natürlich auch 1000 gute Gründe, das zu tun, so, scheinbar erstmal. Und so dass ich da manchmal merke, ich bewundere jetzt aus meiner Perspektive ja Väter und natürlich genauso Eltern, die eine beschützte und selbstsichere und selbstbewusste junge Frau oder ins Leben begleiten, dass ich einfach nicht weiß, ob ich das gut gemacht hätte. Und gleichzeitig bestimmt hätte ich das ganz super duper gemacht. Aber ich merke da so einen gesunden Respekt davor, dass ich deswegen dann immer so dachte, dass der Kelch zumindest geht an mir vorüber.
Ja.
Das may sound very stupid, aber das war
nee, überhaupt nicht. Nee, und ich finde, das berührt auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, weißt du? Wir haben einerseits jetzt darüber gesprochen, dass sehr viele Eltern so intuitiv und aus dem Bauch raus sagen, ach, so ein Mädchen wäre süß, ja? Und dann auch wirklich manchmal so vor allem an sehr kleine Mädchen denken, ne? Im Sinne von, ach, das ist so niedlich, wenn Vierjährige gern Ballett tanzen wollen und man kann, also wie oft ich schon von Müttern gehört habe, dass sie einfach Bock haben auf Frisuren, also Flechtfrisuren, französischer Zopf, süße Pferdeschwänzchen machen und das gibt's natürlich auch. Jungs, die lange Haare haben und die einen Pferdeschwanz tragen, aber das ist oft so ein klassisches Bild auch so von, das macht man mit einem kleinen Mädchen. Und was in dieser ganzen so ein bisschen klischeehaften rosa Mädchenniedlichkeit oft gar nicht so sehr besprochen wird oder vorkommt, ist, dass letztlich eine Tochter, eine junge Frau großzuziehen, ganz reell in unserer Gesellschaft einfach auch bedeutet, einen jungen Menschen großzuziehen, der ein deutlich höheres Risiko hat, Opfer von Gewalt oder von einem sexuellen Übergriff, ne, von Catcalling, von Diskriminierung, von schlechtem behandelt werden zu haben, als wenn man einen Jungen großzieht. Also rein statistisch gesehen sozusagen. Es gibt einfach in unserer Gesellschaft auch heute noch ein ganz, ganz großes Problem mit Gewalt gegen Frauen in allen möglichen Facetten. Und es ist eigentlich erstaunlich, wie wenig das oft eine Rolle spielt bei dieser Zuschreibung von, oh, wie toll ist das, eine Tochter zu haben. Es ist definitiv so, dass man als Eltern von Mädchen, ja, wir sprechen jetzt hier gerade so ein bisschen sehr binär über die Kindergeschlechter, kommen wir vielleicht noch dazu, aber wenn wir jetzt so ganz klassisch da uns das vorstellen, da auch einfach um manche Dinge sich anders Sorgen machen muss, ne, und anders sozusagen überlegen muss, genau wie du sagst, wie halte ich diese Balance aus, ich will meinem Mädchen Raum geben, selbstbewusst und frei groß zu werden und auch nicht voller Angst durch die Welt zu gehen. Mhm. Und gleichzeitig muss ich meiner Tochter gewisse Schutzimpulse auch mitgeben und muss vielleicht auch manche Dinge verbieten, wo ich sage, die fühlen sich einfach für dich aus meiner Sicht nicht sicher genug an, ne? Wo man möglicherweise bei einem Sohn bei der einen oder anderen Stelle eine andere Entscheidung treffen würde, weil tatsächlich auch sein faktisches Risiko ein anderes wäre, ne? Ein geringeres.
Genau. Also ja, und gleichzeitig mit der Tendenz zu Messerstechereien unter männlichen Jugendlichen hat sich natürlich, also verstehst du, du kommst wahrscheinlich, sind das, deswegen meinte ich ja, es sounds a little stupid. Ich bin da auch in Klischees gefangen, weil natürlich ist es ist ein weites Feld. Und ich glaube, dass dieses einer der Faktoren ist, warum halt jede Familie und jede Dynamik und jeder einzelne Mensch so unterschiedlich wird. Weil man nie genau weiß, wie reagiere ich darauf, was habe ich da für Bilder, was brauche ich da, um ein guter Tochter, Vater oder Mutter zu sein, dass das halt so wahnsinnig unterschiedlich ist. Weil wir beide wissen, wenn das Kind dann da ist, dann kommt da eine Persönlichkeit raus, die man, ja, man kann sie auch durch ihr Geschlecht definieren, aber die Persönlichkeit ist ja, es kann so krass vielfältig sein, dass selbst das Geschlecht nur ein Aspekt ist der Persönlichkeit, ja, und nicht der womit du als Eltern dann zu tun hast. Ne? Was die Themen dann deiner Elternschaft werden, glaube ich, die werden, also nächste Frage an dich so, wie viel Prozent deiner Elternschaft haben mit dem Geschlecht des Kindes zu tun? Und wie viel Prozent haben einfach mit, kann man das sagen, der restlichen Persönlichkeit zu tun?
Ja, ja. Also, ja, das ist eine spannende Frage. Also, ich glaube wirklich, dass je älter unsere Kinder auch geworden sind und je mehr sie sich uns gezeigt haben in all ihren Facetten ihres Seins, desto weniger bedeutsam wurde, was da irgendwann mal irgendjemand, ne, nach der Geburt sozusagen eingetragen hat in die Geburtsurkunde im Sinne von männlich, weiblich, so, weil die Kinder einfach so eigene Persönlichkeiten sind, die einem ja auch so viel über sich erzählen, was sie interessiert, was sie mögen, und die morphen ja auch so, ne? Also die werden ja auch praktisch die ganze Zeit wieder zu einer anderen Person. Manchmal sieht man auch schon so durchschimmern, finde ich, die erwachsene Person, die sie irgendwann mal werden können, auch wenn die noch nicht so ganz da ist. Und was ich definitiv sagen kann, ist, dass ich in unserem alltäglichen Miteinander sehr, sehr viele Dinge, sehr viel prägnanter und relevanter finde sozusagen als ihr Geschlecht, weil einfach die Art und Weise, ob ein Kind zum Beispiel sehr extrovertiert ist oder sehr introvertiert ist, ne, das spielt im Alltag als Familie, wenn man gemeinsam Aktivitäten planen will oder in Urlaub gehen will oder so, oft eine viel, viel größere Rolle. Wer ist wie reizoffen, wer braucht wie viel Rückzug, wer hat wie viel Bock auf welche Sachen, so, das, und das hat gar nichts nach meiner Erfahrung mit Geschlecht zu tun. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Tatsache, dass du Töchter hast oder dass du Söhne hast, ein bisschen was an dem Gefüge deines Alltags ändert. Es gibt bei relativ vielen Kindern so eine Phase, wo sie eher gleichgeschlechtliche FreundInnen haben, ne? Und wenn du zwei Töchter hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann einen Kindergeburtstag für 10 aufgeregte Mädchen machst, so, ne? Natürlich eine andere. Und wenn du sozusagen, ne, einen Sohn hast, der hat dann oft mit 8, 9 vor allem auch noch andere Jungs zu Besuch, oder bei den Teenagern hast du dann eben auf einmal lauter so Baggy-Hosen tragende Teenager bei dir rumsitzen. Und da ist dann, also da gibt's schon einfach Implikationen, die dann auch, ne, Auswirkungen darauf haben, wie sich dein Familienalltag so anfühlt, wer bei dir zu Hause so rumhängt, mit wem du mehr zu tun hast. Also das ist was ich teilweise geschildert bekommen habe, auch von befreundeten Elternpaaren, die Kinder eines Geschlechts zu Hause haben, entweder weil sie ein Einzelkind haben oder weil sie, ne, wie ihr zwei Söhne habt oder zwei Töchter oder so, dass die dann sagen, irgendwann trennen sich gefühlt die sozialen Welten. Also man hat dann auch sozusagen nicht nur selber nur Töchter oder nur Söhne, sondern man kennt dann auch vor allem noch andere Familien mit nur Söhnen oder nur Töchtern, und dann hat man auch wirklich oft sozusagen gefühlt nur noch die eine Hälfte der Alterskohorte bei sich zu Hause im Wohnzimmer sitzen, und mit einem, weiß ich nicht, 13-jährigen Mädchen hat man kaum irgendeinen Berührungspunkt, wenn man einen 13-jährigen Sohn hat, weil diese Lebenswelten sich manchmal so krass auseinander dividieren. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Also, ich erinnere nur an unsere französische Austauschschülerin, als plötzlich hier eine Teenagerin einzog. Ja, krass. Also das war einfach für uns alle war das so, das, da kannten wir halt vieles einfach nicht. Und nicht nur wegen ihrem Geschlecht, aber natürlich auch wegen ihrem Geschlecht. Ja. Ja,
klar. Ja.
Und das mag sicher sein. Also man hat eine gewisse, ich wollte jetzt Vereinsamung vermeiden, eine gewisse Zuspitzung hat man da schon. Also ich weiß, glaube ich, schon, wo es herkommt, aber dieses im irgendwann im Kindergartenalter / Grundschulalter macht so zack.
Hm.
Und dann ist, dass dann noch ein Mädchen oder noch ein Junge eingeladen wird auf den Kindergeburtstag, ist echt eine Ausnahme. Ne? Mhm. Also so dieses, das fand ich immer wahnsinnig schade, wie sozusagen intergeschlechtliche Freundschaften, würde man das so sagen, wie die dann einfach fast keine Chance haben.
Ja.
Ob das von außen und von innen und ich weiß, die müssen ihre Identität
erst suchen. Ja, das ist häufig der Fall. Und die Kinder nehmen natürlich auch viel wahr in unserer Gesellschaft, also Botschaften über Geschlecht. Und was ich eben sehr, sehr oft erlebe, ist, dass auch Kinder, denen zu Hause gesagt wird, ne, Farben sind für alle da. Und natürlich können auch Jungs lange Haare haben und Röcke tragen und rosa mögen und umgekehrt und so weiter, dass dann doch über Kindergarten, Schule und so da eine immer noch ziemlich knallharte Sozialisation einsetzt, was sozusagen ein richtiger Junge und ein richtiges Mädchen ausmacht. Und ich habe das auch bei meinen eigenen Kindern ganz stark gemerkt, dass es da in der frühen Kleinkindzeit so eine ganz große Offenheit gab für alle Farben und alle Stoffe und alle Spielzeuge. Und das war überhaupt kein Thema, ne? Wer spielt mit Puppen, wer spielt mit Autos, so diese Klischees, sondern die haben echt mit allem gespielt. Aber sobald sozusagen diese Gleichaltrigen dazukamen im Kindergarten und dann auch so Jungs-Hobbys, Mädchen-Hobbys, wer guckt Paw Patrol, wer guckt, was weiß ich, Gabby's Dollhouse oder was, diese unterschiedlichen Serien und so. Das sind schon wirklich dann auch Welten, wo sich die Kinder dann so eingruppieren und einsortieren. Ja, ja. Und da kommt man mit seinem gut gemeinten, geschlechtsneutralen Erziehen sozusagen kaum gegen an. Und natürlich, ich will gar nicht für mich beanspruchen, dass ich das selber auch immer perfekt hinbekomme. Also ich bin natürlich auch sozialisiert und geprägt in einer Welt, die sehr stark unterscheidet zwischen männlich und weiblich konnotierten Hobbys und Eigenschaften. Und ich habe sicherlich auch intuitiv meinen Töchtern öfter mal eine Puppe in die Hand gedrückt oder was Rosanes in die Hand gedrückt oder so. Weißt du? Also, und ich habe meine Jungs auch anders angezogen im Sinne von in Jungsklamotten gefühlt und so. Das ist schon, ich bin da auch nicht immer so gut darin gewesen, diese völlige Offenheit vorzuleben. Und trotzdem, glaube ich, haben wir das sehr stark versucht. Und das ist dann spätestens im Kindergarten und in der Grundschule auch einfach auch an der empfundenen Wirklichkeit gescheitert. Und ich erinnere mich da auch an so Gespräche. Ich erinnere mich daran, dass einer meiner Söhne hatte so mal so ein bisschen längere Haare und kam dann wirklich und sagte, ich will jetzt die abschneiden, ich will eine richtige Jungsfrisur. Und ich fand das so schlimm und habe dann auch noch so dagegen argumentiert und gesagt, dass du bist.
Aber das ist doch.
Genau, und Haare sind für alle da und so. Und dann war der Kleine wirklich so ein bisschen so, Mama, du kennst dich da nicht aus. Das ist wirklich so. In der Grundschule haben alle Jungs kurze Haare, das muss so sein. Ja. Und da, ich kam da dann auch nicht mehr gegen an.
Genau, und wir können ja dann auch in dem Moment nicht sagen, ja, sorry, du bist jetzt für mich stellvertretend der
du musst jetzt diesen Kampf kämpfen.
Für die Veränderung, genau. Viel Spaß.
Ja. Ja, also das ist schon ein spannendes Thema. Und natürlich, wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz gestriffen, wir ziehen natürlich auch mit unseren Jugendlichen heute eine Generation heran, die sowieso auch nochmal ganz anders über Geschlecht und Geschlechtlichkeit nachdenkt, auch über ne, Gender nachdenkt, als das sozusagen frühere Generationen oft gemacht haben. Und zwar so auch ein bisschen in zwei Richtungen gehend. Also es gibt einerseits wieder so ein Erstarken von sehr, sehr klassischen Rollen männlicher und weiblicher Identitätsfindung, ne? Also dass wir ganz viele junge Männer erleben, die dann sagen, ich gehe ins Fitnessstudio und ich will gestellt sein und ich will so eine klassische männliche Physik irgendwie haben und so ein bisschen. Und auch ganz viele Mädchen, die ein sehr klischeehaftes Bild von Weiblichkeit, was Make-up und Haare und Klamotten und sowas angeht, so reingehen. Und dann gibt es gleichzeitig immer mehr Jugendliche, die eben auch diese binäre Geschlechterordnung hinterfragen, die dann auch mal mit ne, Pronomen und Namen und Sachen auch so ein bisschen rumexperimentieren. Und für manche Menschen ist das dann wirklich ein wichtiger Identitätsfindungsprozess. Und für manche ist es einfach aber auch in so ein mal probieren. Wie wäre das denn, wenn ich mich Jay nennen würde und they, them Pronouns verwenden würde? So, ne? Was macht das mit mir und meiner Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung von außen und so. Und das ist ja was, wo sich viele Menschen auch so ein bisschen Sorgen drum machen und dann sagen, oh, und was, wie werden da die Jugendlichen heute verwirrt? Und ich finde das eigentlich eine ganz großartige Geschichte, dass da Jugendliche heute sich auch so ein bisschen ausprobieren können und eben auch für sich immer mehr Jugendliche gelernt haben, Geschlecht ist nichts so in Stein gemeißelt, dass irgendwann mal wie so ein Stempel aufgedrückt wurde und dann bleibt es so, sondern man darf ausprobieren und erkunden und für sich herausfinden, ne, was für einen passt, wer man ist, wer man sein will, womit man sich wohlfühlt. So.
Ja, ich glaube auch, das ist ein Teil, also der zweite Teil ist für mich einfach auch nur Teil von Teenager sein. Hm. Also Teenager sein im Sinne von, dass genau da wir ja alle nochmal so ein bisschen auch an unserer Geschlechtsidentität und allem herum probieren oder also rausfinden wollen, wer wir wirklich sind. Also ich habe manchmal das Gefühl, es wird sozusagen oft die Diskussion wird dann so runtergeschoben. Also als ich Teenager war, waren die Themen auch, wer bin ich und worauf stehe ich? Die Themen gehören ja irgendwie so dazu. Also insofern, ich finde manchmal, dass das da fast aus der Erwachsenenwelt wieder auch hysterisiert wird. Und das andere eben, was ich schon auch sehr sehe, ist dieses, was du sagtest, der erste Teil, also dieses total stereotype Hetero, Testo, bla 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 versus, ich weiß gar nicht genau wiederum, da ich keine Tochter habe. Was ist denn bei den Töchtern das Thema, was über sozusagen Schminken hinausgeht? Ja, weil sozusagen bei der Männlichkeit / toxische Männlichkeit und so, da geht es ja mehr als nur um Looks.
Ja, ja.
Aber Frage an dich, also ob sozusagen ist bei den Mädchen, bei den jungen Frauen dann neben den Looks auch ein Weltbild dahinter, so wie
schon, ja.
Die neue Rechte, wir brauchen möglichst viele Kinder, möglichst jung oder wir müssen immer machen, was der Mann sagt. Also weißt du, wie ich meine, ist da auch ein Weltbild dahinter, so wie beim Testo-Weltbild, sag ich mal.
Ja, also es ist schon so, dass es auch bei jungen Frauen so diese zwei, also ich vereinfache jetzt etwas, aber so ein bisschen diese zwei konkurrierenden Weltbilder gibt, dass sozusagen manche jungen Frauen sich sehr stark feministisch, empowerment-mäßig orientieren und ganz klar sagen, ne, wir sind die jungen Frauen und wir wollen nicht nur die Hälfte von Kuchen, sondern wir wollen den ganzen Kuchen für uns, so, ja. Und dann gibt es sozusagen aber schon auch so ein paar junge Frauen und Mädchen, die sich eher in so ein bisschen so Tradwife-mäßig in so ein sehr klassisches, traditionelles Frauenbild dann auch hinbewegen und sagen, ich wünsche mir einen starken Mann an meiner Seite, ich möchte gar nicht Hauptverdienerin werden, mein Traum ist es, auch mit 17 oder was, irgendwann mal einen Ernährer und Versorger an meiner Seite zu haben und Kinder zu haben und da so ein eher, ja, klassisches 50er-Jahre-Leben irgendwie so zu imitieren. Aber es ist schon so, dass mein Empfinden ist, aber das ist jetzt auch so ein bisschen das sich angucken einfach von jugendlichen Welten, dass es da auch einen gewissen Mismatch gibt. Also es gibt sozusagen, glaube ich, sehr viel mehr progressive junge Frauen als progressive junge Männer. Und das ist ja was dann manchmal so ein bisschen diese Incel-Kultur dann befördert, dass dann quasi manchmal so junge Männer sagen, ja, es gibt quasi gar nicht genug Frauen für uns, die uns wollen und deswegen haben wir quasi das Recht, uns die einfach zu nehmen, ja, ob die wollen oder nicht. Und das ist schon, ja, sehr, sehr krass, wie da teilweise auch die Vorstellungen, was sozusagen angemessene Männlichkeit, Weiblichkeit ist und gerade wenn diese Welten dann aufeinandertreffen, ne, im Kontext von irgendwelchen heterosexuellen Beziehungsanbahnungen, ja, wie schwierig das aktuell einfach auch teilweise geworden ist, dass ich das teilweise dann so höre von Freundinnen meiner Teenager so, dass die sagen, oh, es ist aber auch echt schwer, heute sozusagen einen Jungen zu finden oder einen Mann zu finden, der sozusagen meinen Vorstellungen von reflektierter Männlichkeit genügt.
Ja? Echt, ja? Ich habe immer noch die Hoffnung, dass einfach bei allen Strömungen und Einflüssen, die da sind, halt einfach trotzdem dieses, ja, mit was für einer Mutter bist du denn aufgewachsen, dass das einfach auch eine Rolle spielt, um dann zu sagen, so verhält man sich aber auch gegenüber Frauen, jetzt als Mann und umgekehrt, ja, oder dem Partner gegenüber, das hat ja dann eigentlich streng genommen im Geschlecht wieder nur partiell zu tun.
Ja.
Ja.
Also was wir einfach geholfen hat in diesem Kontext ist, einerseits zu sagen, Gefühle sind Gefühle und Gefühle sind da. Weißt du, also wenn Menschen so einen Geschlechtswunsch haben oder auch sowas wie Gender Disappointment, also ne, zu sagen, ich hätte wirklich gerne eine Tochter gehabt oder ich hätte wirklich gerne einen Sohn gehabt und das wird sich in diesem Leben nicht mehr erfüllen, dann ist das trotzdem noch ein bisschen ein tabuisiertes Gefühl. Es gibt relativ viele Menschen, die dann auch das Gefühl haben, wenn sie sowas äußern, wird ihnen sofort gesagt, hey, du musst doch dankbar sein, du hast zwei oder drei oder wie auch immer gesunde Kinder. Jetzt, ne? Also so. Und ich finde immer, man sucht sich das ja nicht aus, wie man fühlt. Und diese Gefühle, die dürfen ja auch da sein. Die Frage ist nur, was macht man dann damit? Das darf natürlich nicht dazu führen, dass ich dann die Kinder, die ich habe, irgendwie blöder behandle oder denen das sozusagen zum Vorwurf mache, dass sie nicht das Geschlecht haben. Aber mein Eindruck ist, dass das auch nicht wirklich das ist, was passiert, sondern das sind eher persönliche Dinge. Und es gibt manchmal im Leben gewisse Trauerprozesse. Man muss sich manchmal von Dingen verabschieden, völlig unabhängig auch von Geschlechtern. Man hat vielleicht mal ein Bild gehabt, ne, von dem eigenen Leben oder wie sich was anfühlen würde oder wie sich eine bestimmte Erfahrung anfühlen würde. Und wenn man für sich die Vorstellung hat, ich hätte gerne mal, ne, als Vater eine Tochter zum Altar geführt oder als Mutter mit einer Tochter ein Brautkleid ausgesucht, das sind auch oft so Bilder, die da so hochpoppen, ja. Geil. Dann gibt es sehr viele Gründe, aus denen sich so ein Bild nicht erfüllen kann, auch wenn man eine Tochter hat. Dann darf man das traurig finden oder dann darf man da so, ne, hinspüren und sagen, ach Mensch, da lasse ich jetzt gerade was los und es fühlt sich vielleicht ein bisschen schmerzhaft an. Und da kann man, finde ich, auch mit Menschen, denen man vertraut und die da nicht judgy sind, so, weißt du, drüber reden. Und gleichzeitig ist es dann auch wichtig, über diesen vielleicht Abschiedsschmerz oder über so eine gewisse Enttäuschung, dass Dinge anders gekommen sind, als man sich das vorgestellt hat, nicht zu verpassen, was man eigentlich Cooles hat und sozusagen den Blick auf die Kinder zu richten, die da sind. Und ich habe mal gelesen, dass sozusagen die aktuelle entwicklungspsychologische Forschung zu diesem Thema ganz klar belegt, dass die Unterschiede zwischen verschiedenen Jungs und verschiedenen Mädchen deutlich größer sind als die messbaren Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen generell, verstehst du? Also es gibt sozusagen eine größere Varianz innerhalb von Mädchen sein oder Jungs sein als zwischen Mädchen und Jungs. Ja, und das zeigt einfach auch nochmal, dass Geschlecht wirklich in ganz vieler Hinsicht einfach ein soziales Konstrukt ist, ne? Mit allem, was wir da so dranhängen und was wir da rein projizieren. Und das ist für uns einfach eine unglaublich tolle Gelegenheit eigentlich ist, Kinder großzuziehen, diese Geschlechternormen auch zu hinterfragen und von unseren Kindern zu lernen, wer sie sind, was sie interessiert, wer sie sein wollen. Und wir können da eine gewisse geschlechtliche Sozialisation überhaupt nicht vermeiden, sollten wir, glaube ich, auch nicht. Aber wir können auch viele Zuschreibungen hinterfragen, die wir so mitgebracht haben aus unserer eigenen Geschichte.
Genau.
Und gerade wenn zum Beispiel Frauen mir so erzählen, dass sie darum trauern, also keine Tochter bekommen zu haben, weil sie Sorge haben, dass sie zu ihrem Sohn nicht so eine emotionale Nähe aufbauen können, da denke ich wirklich, das ist nicht wahr. Man kann zu allen Kindern, jeden Geschlechts, eine große emotionale Nähe aufbauen. Und das ist sogar ganz wichtig, dass wir das tun, gerade auch bei Jungs und Männern, weil ganz viele Probleme dieser toxischen Männlichkeit sozusagen, die wir ja in unserer Gesellschaft haben, haben ja auch damit zu tun, dass da einfach auch unerfüllte Bedürfnisse nach Nähe, nach Liebe, nach Wertschätzung bei gerade Jungs und Männern teilweise vorhanden sind.
Ja, und dass die Kommunikation heute zwischen Eltern und Kindern einfach auch anders ist. Also früher, glaube ich, war dieses stärker, er geht dann zu seiner neuen Frau und ganz im Klischee, er zieht dann dort ein bei der Schwiegermutter, und dann sehe ich ihn nicht mehr oder so, oder wie bei in eurem Fall noch dazu 800 Kilometer dazwischen oder so. Aber heutzutage ist es ja eine Form, glaube ich, von welche Beziehung baust du zu deinem Kind auf und schafft ihr es dann eine Kommunikation, eine Beziehungsebene zu finden, die ihr dann erhalten könnt als Erwachsene. Das glaube ich, das wäre so mein Wunsch an meine Elternschaft. Und ich weiß auch noch nicht, ob es gelingen wird, da eine Verbindung zu halten, wenn eben die Kommunikation nicht mehr auf dem Alltag basiert, sondern einfach auf Distanz, Entfernung oder anderer Lebensmittelpunkt. Und ich glaube, dass da sich dann auch das Geschlecht hoffentlich nicht mehr so ausprägen wird. Also sprich, wenn mein Sohn in einer anderen Stadt mit seiner, keine Ahnung, Frau, seinen drei Männern oder wen auch immer wohnt, ob wir dann halt trotzdem einfach regelmäßig uns erzählen, wie es uns denn wirklich geht oder nicht.
Ja. Ich finde das noch einen ganz spannenden Punkt, den du ansprichst, weil gerade dieses innere Bild eine Tochter bleibt einem ein Leben lang näher verbunden als ein Sohn. Das ist wirklich auch tief gesellschaftlich eingebrannt. Als wir in England gewohnt haben, habe ich mal den Spruch gehört von einer Mutter, die sagte, you have a son till he has a wife, you have a daughter, you have her for life. Und das fand ich wirklich krass, so diese Idee zu sagen, du hast praktisch einen Sohn und den verlierst du in dem Moment, wo er eine Partnerin hat und eine Tochter hast du aber für immer. Und ich erlebe das immer mal wieder, dass mir Mütter von Söhnen sagen, womit ich wirklich zu strugglen habe, ist, dass ich irgendwann mal in meinem Leben sozusagen die Oma väterlicherseits sein werde. Und die Zuschreibung ist, das ist quasi die Oma zweiter Klasse. Also die Lieblingsoma ist immer die Mama der Mama. So. Und da gibt es so viele Zuschreibungen, dass dann Leute sagen, die Hauptbezugsperson der Kinder ist die Mutter und die Person, die Mutter am stärksten involviert, ist dann ihre eigene Mutter. Und deswegen hast du sozusagen als die Mutter des Vaters, ne, in so einem heteronormativen Familiengerüst, sozusagen immer die schlechteren Karten.
Zweiter Weihnachtsfeiertag.
Und das ist für mich wirklich wild, diese Theorie, weil ich auch aus meiner ganz eigenen biografischen Erfahrung, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, ich war ja so voll das Großelternkind. Ich habe ganz, ganz viel mit beiden meinen Großeltern gemacht. Und eine ganz besonders enge Bindung hatte ich zur Mutter meines Vaters sozusagen. Und da wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass da sozusagen diese weißt du, also dass eine Großmutter väterlicherseits auch nur im Ansatz sowas wie eine Oma zweiter Klasse oder weniger wichtige Oma oder irgendwas sein könnte. Und wo immer ich hinschaue, ich habe ja so viel Kontakt mit so vielen Familien, sind immer die Großeltern präsent und involviert, die einfach respektvoll und zugewandt und nett mit der jungen Familie umgehen, die kommunizieren können, die Grenzen wahren können. Und natürlich gibt es dann immer noch so persönliche Sachen, wer sich mit wem wie versteht. Und manchmal gibt es komplizierte Schwiegereltern-Schwiegerkinder-Beziehungen oder auch Eltern-Kind-Beziehungen, völlig klar. Aber das sozusagen dann auch noch an Geschlechtern festzumachen und dann sich Sorgen zu machen, wenn man einen zweijährigen Sohn hat und der spielt gerade in der Sandkiste, dass man später sozusagen dessen Kinder nicht hüten darf, weil man die Papa-Oma ist sozusagen, das tut mir immer so leid, weil ich denke, das kann ich mir nicht vorstellen, dass da wirklich in, was weiß ich, 30 Jahren oder was, das der entscheidende Punkt sein wird, weißt du?
Ja, genau. Ich glaube, streng genommen hast du jetzt ja von der Papa-Oma gesprochen, aber es geht ja um die Papa-Mutter. Also die Frage ist ja sozusagen, hat meine Mutter noch den Kontakt zu mir so, wie meine Schwiegermutter den Kontakt zu ihrer Tochter hat? Auf der Enkelebene könnte man ja dann wieder sagen, kann sein, dass sich es dann da nochmal anders nivelliert, im Sinne von, wer wohnt näher oder wer betreut die Kinder wer oder so. Da gibt es ja dann wieder diese ganzen Implikationen. Aber ja, trotzdem soll es dein Argument nicht entschärfen, dass ich eben auch glaube, dass man auch da diese Geschlechtsrollen von früher auf jeden Fall so weit aufweichen kann. Weil die Frage einfach ist, mir hat neulich eine Arbeitskollegin erzählt, das Kind ist ausgezogen und du brauchst plötzlich eine neue Kommunikationsform. Und das kann dann eigentlich nicht so sehr, hoffe ich, am Geschlecht liegen.
Ja. Es ist auf jeden Fall spannend und wir sind da alle geprägt von. Und ich glaube, über dieses ganze Thema, wie erzieht man einen Jungen, wie erzieht man ein Mädchen, ne? Was bedeutet Geschlecht und Geschlechtlichkeit, werden wir hier im Podcast sicher auch nochmal sprechen. Da gibt es viel mehr Themen, als man jetzt so in einer einzelnen Folge behandeln kann. Wir freuen uns da auch total über Zuschriften und Erfahrungsberichte, gerade auch zu diesem Thema. Wir haben hier ja in der Podcast-Community sicher eine unglaubliche Bandbreite auch, ne, an Erfahrungen, gerade mit diesem Thema, die weit über das hinausreichen, was wir auch persönlich da als Erfahrungen haben. Schreibt uns da total gerne an podcast@noraimlau.de. Da lernen wir gerne von euch auch noch dazu.
So ist es. Was uns auf direktem Wege zum Sponsor der aktuellen Folge bringen würde. Deswegen folgt jetzt etwas Werbung. Diese Folge wird wieder von Pumpkin Organics unterstützt. Die waren so freundlich und haben schon mal bereits eine Folge unterstützt. Und du bist mit ihnen ja immer wieder im Austausch, richtig?
Genau, ja. Also Pumpkin Organics kenne ich ja schon ganz lange. Ist ein wunderbares kleines Start-up, mittlerweile gar nicht mehr ganz so klein, aus München, die sich zur Mission gemacht haben, gesunde, leckere Snacks für Kinder in die Welt zu tragen mit viel Gemüse und wenig Zucker, die den Kindern schmecken und sie einfach auch auf den Geschmack bringen, sozusagen ganz unterschiedliche Gemüse kennenzulernen. Ihr könnt euch mal die gesunden Snacks von Pumpkin Organics angucken. Da gibt es sozusagen Quetschis, da gibt es Riegel, da gibt es alle möglichen kleinen praktischen Dinge, die man auch mal so mit ins Auto, auf den Spielplatz, ins Schwimmbad nehmen kann. Unsere Kinder sind große Fans. Es kommen jetzt tatsächlich auch im Mai ein paar neue Snacks dazu. Wir durften die schon mal vortesten und unsere Kinder sind sehr begeistert. Okay. Und cool. Was ich auch noch betonen möchte, ist, dass es bei Pumpkin Organics auch eine kleine, aber feine Kollektion sozusagen an Zubehör gibt und an Produkten, die sozusagen um diese Gemüsewelt herum funktionieren. Mhm. Wir haben zum Beispiel die wirklich sehr, sehr praktischen und hochwertigen Edelstahlflaschen und Snackboxen von denen. Die gebe ich jeden Tag meinen Kindern in Kindergarten und Schule mit. Und die sind dann natürlich schadstofffrei und kann man 100.000 Mal wiederverwenden und sind einfach mega. Und es gibt auch ein ganz, ganz schönes Quiet Book bei Pumpkin Organics. Das ist so ein Spielbuch, ein ganz hochwertiges, ja, aus Filz und Stoffen, wo sozusagen Kinder ganz, ganz viel in so einem Buch spielen können. Also die können so dann Knöpfe aufmachen und Gemüse sortieren in den Anhänger vom Traktor und das dann wieder ins Feld pflanzen und so. Also das ist wirklich mega süß, extrem hochwertig gemacht und das ist wirklich ein ganz, ganz hochwertiges und kostbares Geschenk. Und auf all diese Produkte kriegt ihr Rabatt mit unserem Code HELLONORA. HELLONORA.
Ganz genau.
15% bis Ende Mai, nicht wahr?
Ganz genau, bis zum 31.05. Der gilt auf Snacks, auch auf Geschenke und Zubehör, wie eben zum Beispiel die Quiet Books und deren Bundles. Es gibt ein kleines Sternchen dazu, dass es nicht auf Abos und sowas anwendbar ist. Das packen wir euch in die Shownotes. Natürlich auch den Link zu Pumpkin Organics. Ganz genau. Was uns, liebe Nora, direkt zu unserem Lieblingspostfach bringen würde. Wir haben schöne Post bekommen zu unterschiedlichen Folgen und ich wollte dir eine Rückmeldung von Lisa vorlesen zum Thema zur Suchtfolge. Mhm. Hallo liebe Nora und lieber Oliver, in der Folge zur Sucht habt ihr ganz kurz auch das Thema Alkohol angeschnitten, vor allem im Zusammenhang damit, ob man seinen Kindern hier auch mal den eigenen Konsum und gegebenenfalls auch Fehltritte zeigt und mitteilt. Da mein Mann und ich gerne feiern und in Gesellschaft sind, ist das für uns seit Beginn unserer Elternschaft ein Thema. Ich habe mich hierzu auch schon öfter mit befreundeten Eltern ausgetauscht, die auf dem Beisein ihrer Kinder komplett auf Alkohol verzichten. Wie seht ihr das? Darf man auch mit Kindern mal mit Alkohol feiern oder sollte mindestens einer, wenn nicht beide, grundsätzlich nüchtern bleiben? Stichwort Aufsichtspflicht und Vorbildfunktion. Dass man sich nicht bis zur Besinnungslosigkeit besäuft, ist klar, aber wo seht ihr beide die Grenze, beziehungsweise findet ihr, das geht in den ersten Jahren wirklich gar nicht?
Ich bin da, glaube ich, selber ziemlich streng, muss ich jetzt so sagen, wenn ich das jetzt so höre, weil ich schon weiß, dass für Kinder, gerade für kleine Kinder, es extrem wichtig ist, dass sie ihre Eltern als sozusagen präsent und berechenbar erleben. Und kleine Kinder haben ja oft sehr feine Antennen, die merken wirklich, wenn was anders ist als sonst, wenn sich Eltern anders verhalten als sonst. Und das hat auch schnell was Irritierendes für kleine Kinder, wenn Leute auf einmal sich sehr anders verhalten. Das heißt natürlich, wenn wir uns mit Freunden treffen und wir trinken ein Glas Wein zur Lasagne so und wir verhalten uns so wie sonst auch und lassen uns einfach ein Glas Wein schmecken, ist das überhaupt kein Problem. Aber in dem Moment, wo Alkohol zu Verhaltensänderungen führt, kann das für kleine Kinder schnell sehr irritierend und verängstigend sein. Und ich sehe da tatsächlich auch das Thema sozusagen Aufsichtspflicht und Verantwortung schon als ein wichtiges an. Also wenn Kinder dabei sind und gerade kleine Kinder dabei sind, haben wir auch die Verantwortung, finde ich, also voll handlungsfähig zu bleiben. Und ich bin wirklich selbst immer der Ansicht gewesen, es muss zu allen Zeiten mindestens ein Erwachsener an dem Punkt sein, dass er sozusagen zum Beispiel auch ein Kind zum Arzt fahren könnte oder ins Krankenhaus fahren könnte oder so. Also wenn zwei Eltern auf einer Party sind, weißt du, und dann stürzt ein Kind und hat eine Platzwunde oder irgendwas. Es muss sofort sozusagen ein handlungsfähiger, fitter Erwachsener da sein. Und gleichzeitig sage ich dir auch, spreche ich da als eine Mutter, der das sozusagen nie schwer fiel, auch relativ lang sozusagen ganz auf Alkohol zu verzichten. Ich habe einfach ich habe meine Kinder ja auch super lang gestillt, einfach auch darüber sozusagen voll lange keinen Alkohol sozusagen in diesen Baby- und Kleinkindzeiten konsumiert. Und für mich ist das immer noch so eine Trennung zu sagen, wenn man irgendwie auf eine Party gehen will und man will wirklich auch Alkohol trinken, dann würde ich versuchen, eine andere Person zu organisieren, die in der Zeit das Kind hütet, ne, und da voll präsent und wach und verantwortlich ist. Ich würde das nicht mischen wollen. Aber ich weiß nicht, wie siehst du das? Empfindest du das als zu streng, was ich sage?
Boah, ich habe echt drei Seelen in meiner Brust, muss ich wirklich sagen.
Erzähl.
Ja, also einerseits denke ich, klar, sie hat natürlich recht und Vernunft geht immer vor, auf jeden Fall. Dann denke ich, dass Alkohol natürlich eine krasse Vorbildfunktion hat. Ich habe mal als Kind an einer Studie teilgenommen zur psychischen Gesundheit von Jugendlichen im Landkreis München.
Aha.
Und da wurde dann gecheckt, ob bei uns zu Hause Alkohol rumsteht oder nicht, im Sinne von einfach nur Vorbildfunktion. Also es gibt ja auch dieses, ne, dass man da was vorlebt. Drittens wiederum, wenn Geselligkeit bei uns unter anderem auch mit Alkohol funktioniert und stattfindet, würde ich jetzt versuchen zu argumentieren, dass ich das nicht am Alter der Kinder festmachen würde. Also sozusagen, wenn ich ein Mensch bin, der gerne, keine Ahnung, du hast Geburtstag und du lädst fünf Freunde ein und dann machen wir zwei Flaschen Sekt auf, wenn das ist, was du tust, dann tue ich mich schwer zu sagen, nee, das darf jetzt nicht mehr stattfinden, weil hier Kinder sind. Also ich hörte dir so zu und dachte so, der junge Oliver, der jüngere, ich bin ja auch noch jung.
Der junge Oliver würde mir zustimmen.
Der Jungvater Oliver hätte das noch anders gesehen als der Jetztvater, was aber auch leicht mit meinem veränderten Alkoholkonsum zu tun hat. Ich war einmal nachts auf einer Kindergartenfeier, also wir konnten bei uns im Kindergarten auch feiern, alle lang und so. Und die gesamte Elternschaft war betrunken und ein Kind ist relativ gestürzt. Und das war keine schöne Erfahrung. Und es war Gott sei Dank ein Zahnarztvater nüchtern und der konnte dann mit Zahnarztbesteck das Kind nähen. Und nach der Erfahrung habe ich mir gedacht, seid ihr eigentlich alle total bescheuert. Also
ja, also ich glaube auch wirklich, also um das einfach so offen zu legen, ich bin, glaube ich, wirklich auch nicht die größte Expertin für Feiern mit Alkohol. Und ich habe, selbst bevor ich Mutter wurde, war ich relativ oft diejenige auf Partys, die so am nüchternsten blieb, weil mir auch Betrunkensein als solches nicht so wohl ist. Also unabhängig von Kindern oft. Und es ist aber so ein Ding, dass ich mich wirklich noch erinnere als Kind, dass mir Menschen, die auch nur leicht angetrunken waren oder so, immer total unheimlich waren. Also ich erinnere mich da wirklich auch nicht nur als kleines Kind, sondern auch mit 8 oder mit 10 oder mit 12, dass wenn du Menschen kennst und die verhalten sich in einer bestimmten Weise und auf einmal verhalten die sich total anders und ihr Blick ist irgendwie anders und ihre Sprache, irgendwas ist off und du weißt gar nicht so genau was, aber es ist irgendwie falsch, dass ich das mega, mega unangenehm und unheimlich fand. Und ich habe das gar nicht besonders oft erlebt oder so, aber die paar Male, wo ich sowas erlebt habe, fand ich es nicht angenehm einfach. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch einfach aufgrund dieser Erinnerung, wie sich das sozusagen anfühlen kann, wenn man merkt, irgendwas ist anders, aber ich verstehe es nicht so richtig, aber es fühlt sich nicht gut an, da immer eher skeptisch geblieben. Aber ja, also auch da, das ist jetzt keine Antwort, wo ich sagen würde, ich als Erziehungsexpertin würde jetzt Folgendes sagen, sondern ich suche da selbst ein bisschen nach Antworten. Und ich glaube, wie du sagst, es kommt sicher auch sehr drauf an, wie stark ist was in den normalen familiären Alltag eingebunden? Wie normal ist es in gewisser Weise auch für Kinder vielleicht auch zu erleben? Meine Eltern, die feiern ab und zu und dann trinken die Sekt und dann sind die ein bisschen lustig und es ist aber alles sicher und gut und fühlt sich für mich überhaupt nicht bedrohlich an. Aber dieses Thema, man muss auf jeden Fall in der Lage sein, Aufsichtspflicht auszuüben, verantwortlich zu bleiben, feinfühlig, empathisch zu bleiben und auch im Zweifelsfall ein Kind zu einem Arzt bringen können oder so, da bleibe ich dabei. Das halte ich für wichtig.
Okay, ich denke noch ein bisschen drüber nach. Ich bin so mit meinen
Genau, ich wollte dir noch eine E-Mail vorlesen von Marie, die wir bekommen haben, die gar keine Frage ist, sondern einfach eine nette Rückmeldung mit Geschichte. Liebe Nora, lieber Oliver, ich höre euren Podcast super gerne und freue mich immer schon auf Montag, wenn eine neue Folge kommt. Ne? Zum Glück ist unsere Osterpause vorbei. Zur letzten Folge habe ich eine kleine schöne Anekdote, die ich gerne mit euch teilen möchte, auch wenn mir sehr bewusst ist, dass das so leider keine Selbstverständlichkeit ist. Ich war im März mit unserer 7. und 8. Klasse eine Woche auf Schulskifahrt in Südtirol. Die Kinder waren alle zwischen 13 und 15 Jahre alt, also eigentlich auch schon etwas größer. Ein eigentlich sonst immer nach außen hin sehr cooler Junge, der allerdings sonst in einer Wohngruppe wohnt, hatte abends Schwierigkeiten mit Heimweh und Einschlafen. Ein Kollege, selbst Papa, hat ihn dann tatsächlich mehrere Abende in den Schlaf begleitet, saß an seinem Bett, bis er sicher eingeschlafen war und hat dann immer noch mal nach ihm geschaut, bevor er selbst ins Bett gegangen ist. Das fand ich richtig schön und man hat dem Jungen angemerkt, wie gut und wichtig das für ihn war. Das fand ich richtig toll, auch wenn ich weiß, dass das so nicht auf jeder Klassenfahrt möglich ist. Das fand ich total schön zu hören.
Und allein, wow, und allein, weil es oft nicht möglich ist, wenn es möglich ist, dass es dann so, das ist toll. Das ist wirklich schön. Vielen Dank.
Wunderbar. Ja, nichts geht über empathische und großartige Lehrkräfte. Ein Shoutout an dieser Stelle.
Absolut.
Und das war's für heute schon wieder, ne?
Ganz genau. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Gespräch, liebe Nora. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Genau. Und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Thank you.